Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Ritter. Ich bin der Daniel und nach ein paar turbulenten Wochen kann ich endlich wieder podcasten. Wie zuvor schon erwähnt, war ich zuerst leicht erkältet und ich wollte die Folge dann über Ostern aufnehmen, aber mit Familienbesuch inklusive kleiner Kinder im Haus war das unmöglich. Als besonderes Ostergeschenk hat man mir dann aber auch noch einen weiteren Virus dagelassen, der mich in der Woche nach Ostern komplett außer Gefecht gesetzt hatte und jetzt, fast 2 Wochen später, endlich so langsam seine Sachen packt. Bitte entschuldigt also die lange Wartezeit. In dieser Folge mache ich natürlich dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, nämlich mit der Zhou-Dynastie. Da in den 515 Jahren der östlichen Zhou-Dynastie aber so einiges passiert ist und sie praktischerweise in 2 Perioden eingeteilt wird, bietet es sich an, die Zweiteilung auch für den Podcast beizubehalten. Deshalb möchte ich heute von der Frühlings- und Herbstperiode erzählen, die von etwa 770 vor Christus bis 481 vor Christus andauerte. Ihren Namen hat diese Periode von den Frühlings- und Herbstannalen, eine Chronik des Staates Lu, die die Jahre von 722 vor Christus bis 481 vor Christus behandelt. Nachdem wir in der letzten Folge mit dem Angriff auf die Hauptstadt Haojing und deren Zerstörung aufgehört haben, verlegte man den gesamten Hofstaat östlich nach Luoyi. Und auch wenn dort ein neuer König gekrönt wurde, hatte die Zhou-Dynastie nur noch wenig tatsächliche Macht. Zwar hielt man noch immer das Mandat des Himmels und war damit der legitime Herrscher, der tatsächliche Machtbereich beschränkte sich aber auf die Hauptstadt und das Umland. Die chinesischen Staaten, die man einst mit einem feudalen Lehnsystem erfolgreich kontrolliert hatte, waren über die Jahrhunderte unabhängig und sehr mächtig geworden. Aber nicht nur das, es bildeten sich unzählige weitere Stadtstaaten oder Zusammenschlüsse aus mehreren Städten. Die Chroniken dieser Zeit zählen 148 Staaten mit Namen und 1773 Staaten insgesamt für diese Periode. Wie schwach die königliche Familie tatsächlich war, zeigt die Geschichte um Herzog Zhuang von Chang. Im Jahr 717 vor Christus hatte der Herzog eine Audienz beim König in Luoyi. Allerdings brachte man ihm weder den verdienten Respekt entgegen, noch hielt man sich an die passende Etikette. Dabei war sein Staat mit dem Schutz der Hauptstadt betraut. 2 Jahre später gab es dann einen Grenzstreit zwischen den Staaten Chang und Lu, in dem es um die Felder von Shu ging. Diese Felder hatte der König dem Staat Lu anvertraut, um dort königliche Opfergaben für den heiligen Berg Tai anzubauen. Dass man in Chang diese Felder wie gewöhnliches Land betrachtete und darum stritt, wurde am Königshof als Beleidigung aufgefasst. Im Jahr 707 vor Christus schließlich waren die Beziehungen zwischen dem König und Chang so schlecht geworden, dass man eine militärische Bestrafungsaktion gegen Chang startete. Herzog Zhuang von Chang wartete allerdings nicht und startete seinerseits einen Gegenangriff. Seine Truppen drangen in Zhou-Territorium ein, besiegten die königlichen Truppen in der Schlacht von Chuge und verletzten sogar den König selbst. Damit war der Staat Chang der erste Vasall, der den König offen herausforderte und damit die gesamte Periode prägte. Da die königliche Familie militärisch also schwach war und sich nicht mehr auf die Unterstützung der Staaten des Reiches verlassen konnte, erdachte man einige Jahre später das Amt des Hegemonen, das ab 685 vor Christus vergeben wurde. Der König vergab diesen Titel an den Anführer des militärisch stärksten Staates und damit den Auftrag, das königliche Haus sowie die militärisch schwächeren Staaten vor dem Eindringen der sogenannten Barbaren von außerhalb des Zhou-Territoriums zu beschützen. Aber auch dieses System wurde ausgenutzt, um mehr Macht und Territorium zu erlangen. Oft wurde der Vorwand der Hilfe und des Schutzes ausgenutzt, um sich kleinere Stadtstaaten einzuverleiben. Ich möchte hier nicht auf die Details jedes einzelnen Hegemonen eingehen, aber man kann allgemein sagen, dass es sehr viel Blutvergießen gab. Zwischen den Staaten selbst sowie gegen die sogenannten Barbaren von außerhalb der Grenzen der Zhou-Dynastie. Jeder versuchte, die eigene Macht zu mehren und dabei die der anderen Staaten zu mindern. Etwa 100 Jahre später verlor der Titel dann immer mehr an Bedeutung, da es dank der ansteigenden Expansion nach außen immer weniger Sinn ergab, die Zhou vor Nicht-Zhou zu schützen. Insgesamt soll es 5 Hegemonen gegeben haben, unterschiedliche Quellen sprechen aber von unterschiedlichen Jahreszahlen und unterschiedlichen Namen. Ab dem Jahr 584 vor Christus begann sich dann sogar ein Barbarenstaat in die Zhou-Politik einzumischen, nämlich der Staat Wu. In diesem Jahr nämlich griff Wu den kleinen Grenzstaat Tan an, was sofort Alarm an mehreren Adelshöfen auslöste. Der Staat Jin, der selbst immer mächtiger wurde, erkannte aber die Gelegenheit und sandte sofort einen Diplomaten an den Hof von Wu, um mit deren König eine Allianz auszuhandeln. Man einigte sich auf eine militärische Allianz gegen den Staat Chu im Austausch für militärische Ausbildung und die Lieferung modernsten Kriegsgeräts an den Staat Wu. Etwa 80 Jahre später griff Wu dann auch Chu direkt an, unter anderem mit Hilfe von Sun Tzu, dem Autor von Die Kunst des Krieges. Wu gewann eine Schlacht nach der anderen und eroberte sogar Chus Hauptstadt Yin. Schließlich konnte Chu aber die Hilfe des Staats Qin erbeten, dessen Truppen schließlich Wu wieder vertrieben. Chu war aber nicht der einzige Staat, mit dem Wu kämpfte. Auch mit dem Staat Yue lag man im Streit. 494 vor Christus schaffte Wu es sogar, Yue fast komplett zu zerstören und dessen König gefangen zu nehmen. Im Jahr 473 vor Christus erwiderte Yue dann aber den Gefallen. Dessen König, der 20 Jahre zuvor noch in Wus Gefangenschaft saß, eroberte mit seinen Truppen Wu, tötete dessen König und annektierte den Staat. Das letzte aufsehenerregende Event der Frühlings- und Herbstperiode war schließlich die Teilung des Staates Jin. Nach einer Periode großer Macht begannen die Herzöge des Staates Jin die Autorität über ihre Adligen zu verlieren, was in einem Bürgerkrieg resultierte, der von 497 vor Christus bis 453 vor Christus dauerte und fast alle Adelslinien auslöschte. Nur 3 Familien überlebten, die den Staat Jin in 3 neue Staaten aufteilten, nämlich Han, Wei und Zhao. Damit blieben am Ende der Frühlings- und Herbstperiode nur noch 7 der großen Staaten übrig. Han, Wei, Zhao, Qin, Chu, Qi und Yan. So viel zur Geschichte der Frühlings- und Herbstperiode. Während dieser Zeit lebten aber auch einige der wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten der chinesischen Geschichte. Einen davon habe ich schon behandelt und den beiden anderen werde ich mich auf jeden Fall noch in einer eigenen Folge widmen. Nichtsdestotrotz muss ich sie hier alle erwähnen und wenigstens kurz darauf eingehen, wofür sie in aller Welt bekannt wurden. Anfangen möchte ich mit Lao Tzu. Ihm wird der Daoismus zugeschrieben, eine der großen Philosophien und Religionen Chinas. Angeblich war Lao Tzu ein Archivar am Zhou-Hof in Luoyi und traf auch Konfuzius, den er tief beeindruckt haben soll. Und damit kommen wir auch zur zweiten Persönlichkeit, nämlich dem eben genannten Konfuzius. Jeder hat wohl schon mindestens einmal von Konfuzius, dem großen chinesischen Philosophen, gehört. Seine Lehren haben nicht nur China, sondern ganz Ostasien stark geprägt und sein Einfluss ist bis heute zu spüren. Und zuletzt haben wir den auch schon erwähnten Sun Tzu oder Sun Tzu, über den ich schon ausführlich in Folge 2 gesprochen habe. Er war ein militärischer General, Stratege, Philosoph und Autor und sein Werk Die Kunst des Krieges gilt bis heute als Standardwerk für Militärstrategie und sogar darüber hinaus. Natürlich gab es noch mehr, denn die Frühlings- und Herbstperiode war nicht nur eine Zeit der Kämpfe und Expansion, sondern auch die große Zeit der Philosophie. In 2 Wochen geht es dann mit der Zeit der streitenden Reiche weiter und dem endgültigen Untergang der Zhou-Dynastie. Ich hoffe, dass euch nach der langen Wartezeit die heutige Folge trotzdem wieder gefallen hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr gerne die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch immer wieder zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiter empfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgibt. Und dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute wieder durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.